Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Hi und herzlich willkommen zu Herion Academy, dem neuen Spezial von PM Schneller Schlau. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und von heute an hört ihr an dieser Stelle jeden Monat, einmal im Monat, alles über die neueste Forschung des Helmholtz-Zentrums Herion. Und ich bin nicht alleine hier, bei mir ist Thorsten.
Ja, grüß euch, ich bin Thorsten Fischer, Biologe und Leiter der Kommunikation am Helmholtz-Zentrum Herion. Und gemeinsam sprechen wir mit spannenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wollen verstehen, was sie antreibt und an welchen Themen sie arbeiten.
Wir sprechen heute über ein schleichendes Gift oder zumindest über einen sehr problematischen Stoff, nämlich sogenannte PFAS. Was das mit euren Pfannen und Outdoorjacken zu tun hat und dass sich das sogar bis in die Arktis verbreitet, das hört ihr gleich. Aber erstmal, Thorsten, erklär noch einmal ganz kurz, Herion, was ist das überhaupt?
Am Helmholtz-Zentrum Herion arbeiten wir in der Klimaforschung, in der Küstenforschung und entwickeln Technologien. Und diese Technologien werden eingesetzt in der Medizintechnik bis hin zur Automobilindustrie. Und Herion, das ist eine Abkürzung und steht für Helmholtz, Resilienz und Innovation. Und vor allen Dingen will ich von dir erstmal wissen, was hast du eigentlich für eine Pfanne zu Hause?
Was ich auch für Pfanne habe. Nein, Spaß. Ich würde sagen, ich habe 3 Stück, ganz normal, wie man es vielleicht von fast jedem Haushalt in Deutschland kennt. Also sowas für Rührei und so eine tiefe Pfanne und ja, eine gusseiserne habe ich auch. Aber was haben denn Pfannen mit heute und unserem Thema und Nachhaltigkeit und so? Und
ich vermute mal, eine deiner Pfannen wird eine Teflonpfanne sein, wie bei uns zu Hause. Auch wir haben auch eine Teflonpfanne. Und es geht unter anderem um diese Beschichtung der Teflonpfannen. Das sind ganz besondere Beschichtungen, die man ähnlich auch in Outdoor-Bekleidung findet. Und bei diesen Beschichtungen geht es um unsichtbare Chemikalien mit zum Teil hohen Gesundheitsrisiken. Und darüber sprechen wir heute.
Ja, sogenannte PFAS. Also, vor dieser Folge habe ich noch nicht so wirklich viel davon gehört. Also schon, dass es das gibt, dass es auch Probleme damit gibt. Aber ich freue mich drauf, wenn wir das gleich zusammen vertiefen.
Genau, dafür haben wir heute einen ganz tollen Gast bei uns. Das ist Hanna Jörs. Hanna ist Umweltchemikerin am Helmholtz-Zentrum Herion. Sie beschäftigt sich mit der Analyse und der globalen Ausbreitung von diesen PFAS. Und ich muss gestehen, ich habe das ganze Wochenende geübt, um einmal die Abkürzung PFAS richtig auszusprechen. Denn dahinter verbirgen sich per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, also ganz bestimmte Stoffe, die auch in deiner Pfanne zu finden sind.
Ja, da will ich aber noch mehr drüber erfahren. Ich weiß auf jeden Fall, dass Hanna für die Erforschung dieser Stoffgruppe sogar in die Arktis gereist ist, da das Wasser untersucht hat, dort eine neue Form auch von diesen ja problematischen PFAS entdeckt hat, die noch nicht am Nordpol nachgewiesen wurde. Also ganz gespannt, mehr zu erfahren. Hanna, Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Thorsten, du hast ja eben schon gesagt, PFAS steht für per- und polyfluorierte Jetzt musst du es sagen.
Ich versuche es nochmal. PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Und ich habe, wie gesagt, das ganze Wochenende dafür geübt.
Also schlauer bin ich dadurch jetzt jedenfalls nicht geworden. Aber Hanna, komm, erklär es einmal kurz. Was sind PFAS?
PFAS sind eine große Gruppe von industriell hergestellten Stoffen, die also in der Natur nicht vorkommen. Und chemisch gesehen sind es organische Verbindungen mit einem Grundgerüst aus Kohlenstoffatomen, die von Fluoratomen umgeben sind.
Also Kohlenstoffketten, und für mich klingt das jetzt erstmal nach einer ganz organischen Verbindung. Kohlenstoffe, die umgeben uns ja permanent in der Welt. Und naja, in der Regel sind doch organische Stoffe jetzt erstmal nicht problematisch, vielleicht meistens sogar umweltfreundlich oder bio.
Ja, das stimmt vielleicht bei Lebensmitteln, soweit ich mich an meinen Chemieunterricht noch erkennen kann. Hanna hat es ja gesagt, bedeutet organisch erstmal nur, dass diese Stoffe auf Kohlenstoffverbindungen bestehen. Das aber allein heißt noch nicht, dass diese Stoffe umweltfreundlich sind.
Okay, das wäre jetzt auch so schön gewesen. So, wie sieht's aus mit PFAS, Hanna? Ist es umweltfreundlich?
Nee, ganz im Gegenteil. PFAS sind Umweltschadstoffe. Die sind nämlich so stabil, dass sie unter Umweltbedingungen nicht abgebaut werden. Und deswegen verbleiben sie über ganz lange Zeiträume in der Umwelt. Bestimmte PFAS reichern sich so immer weiter in Organismen und dann auch in der Nahrungskette an und können dort negative Auswirkungen haben.
Wir haben es ja am Anfang schon gehört, Thorsten, du hast es ja gesagt, PFAS, die umgeben uns, also und zwar in ganz vielen super praktischen Stoffen im Haushalt, also in Pfannen, dann habe ich gelesen, in Handschuhen, Outdoor-Bekleidung hast du genannt, Kletterseile, Gitarren, Saiten, Pizzakartons, Löschschaum im Feuer, Löscher, Kosmetika, Insektizide. Die Liste ist endlos, also sogar zur Herstellung von Windrädern oder Solaranlagen nutzen wir PFAS. Jetzt haben die ja anscheinend zwei Seiten, diese Stoffe. Die sind problematisch, darüber werden wir in dieser Folge auch noch ganz viel lernen. Aber diese Substanzen sind auch ganz besonders. Was machen die denn so besonders, Hanna?
PFAS sind wasserfett- und schmutzabweisend und außerdem unglaublich stabil. Und das macht die Substanzen so besonders.
Also die halten richtig was aus, ne? Wir haben es ja gehört, Outdoor und so.
Ja. Genau. Ja, eine der Eigenschaften haben viele andere Substanzen auch, aber die Kombination, die ist wirklich ganz besonders und einzigartig.
Ich habe mal, schlau wie ich bin, ein paar Zahlen rausgesucht am Wochenende und habe gefunden, es gibt über 200 Anwendungen, in denen mehr als 1400 verschiedene Formen von PFAS eingesetzt werden. Wie viel PFAS es genau gibt, das scheint noch gar nicht so richtig hundertprozentig fest zu sein. Das Umweltbundesamt spricht von über 4700 verschiedenen Stoffen und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, spricht sogar von über 10.000 verschiedenen Stoffen. Warum gibt es eigentlich so viel verschiedene Angaben von immer ein und demselben Stoff, Hanna?
Ja, es liegt daran, dass es zum einen ganz unterschiedliche Definitionen vom Begriff PFAS gibt und zum anderen werden immer neue PFAS entwickelt. Also die amerikanischen Gesundheitsinstitute, die führen sogar 6 Millionen unterschiedliche PFAS unter dieser Definition von der OECD auf, die du eben genannt hast. Also egal, welche Anzahl man sich anguckt, klar ist, wir haben es nicht mit ein paar Substanzen zu tun, sondern mit Tausenden mindestens. Das heißt, wir stehen der Stoffgruppe von ganz vielen Substanzen gegenüber und nicht nur ein paar einzelnen.
Okay, also die sind, du hast es gerade gesagt, extrem langlebig, die sind stabil, ja, die sind öl-wasserabweisend, ne? Ist ja alles schon genannt worden, aber die scheinen ja auch giftig oder problematisch zu sein. Ich sag giftig, weil ich habe schon ein bisschen was drüber gelesen und gehört und die werden gerne so als schleichendes Gift bezeichnet. Also vielleicht kannst du dazu einmal was sagen, einfach so zu der anderen Seite der Medaille dieser ja Wunderstoffe fast für die Industrie.
Ja, sie bauen sich in der Umwelt eben nicht ab und haben auch auf Mensch und Tiere negative Auswirkungen. Für ein paar PFAS wurde gezeigt, dass sie zum Beispiel Auswirkungen aufs Immunsystem haben, auf den Hormonhaushalt oder ja auch auf andere Sachen.
Lass uns das gleich noch vertiefen. Aber einmal wollen wir noch ein bisschen mehr erfahren, wo die überall hingelangen. Und da hatte ich ganz am Anfang ja auch gesagt, dass du denen mal auf die Spur gegangen bist und sogar bis zum Nordpol gereist bist.
Ja, PFAS sind überall zu finden. Also das reicht von Pinguinen in der Arktis über Organe in Eisbären oder in Robben in der Arktis. Man kann sie auch im Schnee in Schweden finden, in Gletschern auf dem Himalaya oder in den Alpen auf den Gletschern.
Aber ich glaube, man muss ja nicht unbedingt so weit reisen, denn man findet sie ja auch im Industrieabwasser oder auch in der Nähe von Fabriken, wo sie aus der Abluft entweichen. Und dennoch, wie reisen eigentlich diese PFAS und warum findest du sie an scheinbar sehr entlegenen Gegenden wie der Arktis oder auch der Antarktis?
Ja, genau. In den Industrieanlagen, die du gerade beschrieben hast, gelangen die eben in die Umwelt über die Abluft oder übers Abwasser. Und zum Beispiel über das Abwasser dann auch in die Flüsse. Von da aus werden sie dann ins Meer transportiert und über die Meeresströmung bis in die Arktis oder Antarktis. Und ein anderer Weg ist über die Luft. Also sie können dann in den Industrieanlagen auch in die Abluft gelangen und dann über die Atmosphäre reisen. Das geht normalerweise deutlich schneller. Also zum Beispiel brauchen PFAS in die Arktis von Europa aus über die Luft ein paar Tage, aber über Meeresströmung mehrere Jahre.
Okay, und diesen mikroskopisch kleinen, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Expedition. Also ihr habt ja nachgewiesen, dass diese PFAS eben ja von hier bis in die Arktis reisen. Ja, du warst auch mit einem Forschungsschiff unterwegs. Du musst einmal mit in deine Forschung. Wie sieht das aus, wenn du PFAS untersuchst?
Ja, ich war mit dem Forschungseisbrecher Polarstern unterwegs. Der wird vom Alfred-Wegener-Institut betrieben. Das ist das Deutsche Polarforschungsinstitut. Und damit sind wir von Bremerhaven aus bis in die Arktis gefahren. Und ja, wie sieht so ein Tag aus? Also es gibt auf den Eisbrecher im Prinzip keinen Tag und Nacht. Es werden rund um die Uhr Proben genommen. Der operiert 24 Stunden am Tag. Und Wasserproben haben wir auf zwei unterschiedliche Arten genommen. Einmal direkt unterm Schiff mit einer Pumpe und dann aber auch aus mehreren tausend Metern Tiefe mit einem sogenannten Rosettenschöpfer. Der hat so verschiedene Flaschen dran und die können in unterschiedlichen Tiefen geschlossen werden.
Und das habt ihr auf dem ganzen Weg gemacht oder nur, als ihr dann oben angekommen seid, um halt zu gucken, wo sind die überall, wie reisen die?
Beides. Also wir haben es auf dem Weg gemacht, aber dann auch oben in der Arktis und da eben mit viel mehr Proben, um da genau zu verstehen, was da los ist.
Hellhörig bin ich bei dem Stichwort Himalaya gehört, auch schon bei der Recherche. Warst du auf dem Himalaya, um dort Wasserproben oder Schneeproben zu nehmen?
Im Himalaya noch nicht. Das waren aber Kollegen von uns, die dann vor Ort waren und da auch wirklich dann hochgeklettert sind auf die Gletscher, Proben genommen haben und die dann mit zu uns ins Labor gebracht haben. Und dann haben wir die dort zusammen analysiert.
Und wie geht's dann weiter im Labor? Denn die Analyse von diesen Schneeproben, Wasserproben, das scheint ja so gar nicht so trivial zu sein. Das kann auch nicht jeder. Wie arbeitet ihr da? Wie findet ihr? Weil ich glaube, sehen kann man die PFAS ja nicht, oder?
Nee, sehen kann man die nicht. Sie sind sozusagen unsichtbar. Wir müssen die Probe erstmal ganz stark aufkonzentrieren, damit wir überhaupt Konzentrationen haben, die wir nachweisen können. Das dauert schon mal recht lange und ist recht aufwendig. Und dann braucht man ein sogenanntes Massenspektrometer. Das ist ein ganz empfindliches Messgerät und damit können wir dann die PFAS sichtbar machen.
Okay, erklär das einmal für mich, ein Massenspektrometer. Ich muss mich jetzt outen.
Ja, das ist ein komplexes analytisches Gerät. Im Prinzip misst man damit die Masse von einem Stoff. Und jeder Stoff hat eben eine ganz genaue Masse. Mhm. Und die kann man damit messen und dann kann man darauf zurückführen, welche Substanz man da gerade vor sich hat.
Und gibt man das Wasser dann direkt in dieses Massenspektrometer rein? Oder wie? Ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie man das Unsichtbare sichtbar macht.
Ja, man konzentriert das Wasser erstmal auf.
Was heißt das, aufkonzentrieren?
Man macht aus einem Liter Wasser 150 Mikroliter.
Ah, okay.
Also ja, macht es extrem viel geringer und versucht dabei, die PFAS nicht zu verlieren, aber eben das, was stört. Also Salz, den Rest vom Wasser. Genau, und das kann man dann ins Massenspektrometer injizieren.
Mhm. Du hattest am Anfang gesagt, es gibt gar nicht nur ein PFAS, weil wir sprechen immer so, als wäre das ein Stoff. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie ihr das untersucht. Wie viele PFAS gibt es denn und wie viele davon hast du untersucht?
Also es gibt tausende PFAS, je nach Definition. Unterscheiden sich die Anzahl, aber es ist klar, dass es mehrere tausend sind. Mit klassischen Messmethoden, da muss man vorher wissen, wonach man sucht. Also man muss wissen, ich suche nach der PFAS-Substanz und dann kann ich die auch finden sozusagen. Da ist aber das Problem, dass die Industrie nicht unbedingt sagt, welche PFAS sie verwendet und dass wir an die Informationen schwer drankommen. Um eben auch neue PFAS zu finden, wovon wir vorher nicht wissen, dass sie in den Proben sind, in der Umwelt sind, da setzen wir jetzt neue Methoden ein, sogenannte hochauflösende Massenspektrometrie. Damit können wir eben auch unbekannte PFAS identifizieren und aufspüren.
Das heißt, weil ihr einfach von der Industrie, ich denke jetzt mal so ganz platt, ihr wisst auch nicht, auf welcher Jacke jetzt was benutzt wird oder was gerade in welcher Chemikalie verwendet wird. Das heißt, ihr müsst sozusagen wie so Art Reverse Engineeren, also von hinten gucken, was ihr jetzt da wieder für einen Stoff gefunden habt.
Ja, genau richtig. Also von ein paar PFAS wissen wir, dass die eingesetzt werden. Aber gerade wenn PFAS bestimmte einzelne Substanzen verboten worden sind, hat die Industrie häufig einfach einen Ersatzstoff eingesetzt, der auch ein PFAS ist. Aber dafür musste man erstmal rausfinden, welcher das ist.
Okay, ja, da kommen wir jetzt mal noch dazu, ne? Weil das ist ja eine ganz spannende Frage. Ich finde es ja schon fast ein bisschen gruselig dran zu denken, dass ich fast jeden Tag aus einer PFAS-Pfanne esse. Und naja, in Hamburg, da hat man seine Regenjacke auch fast immer dabei. Jetzt einmal die platte Frage, wenn ich jeden Tag mit diesen PFAS in Kontakt komme, sind die denn giftig oder können die mir denn schaden?
Also jetzt zum Beispiel in der Outdoor-Jacke, da ist die Beschichtung recht fest an die Jacke gebunden und die Aufnahme über die Haut ist gering. Das kann man, denke ich, vernachlässigen. Was Pfannen angeht, da weist das Bundesinstitut für Risikobewertung darauf hin, dass man bei sehr hohen Temperaturen, dass da giftige Dämpfe freigesetzt werden, also über 360 Grad. Die erreicht man zum Beispiel, wenn man eine Pfanne leer einfach auf dem Herd stehen lässt und die Platte anlässt. Das sollte man mit Teflonpfannen nicht machen. Aber der Anteil von PFAS, die von der Pfanne aufs Lebensmittel übergehen, der wird auch als gering eingeschätzt im Vergleich zu anderen Aufnahmewegen, wie zum Beispiel Lebensmittel.
Aber wann wird es denn kritisch? Also wo kann ich denn dann die PFAS überhaupt aufnehmen? Also du hast gesagt, die Jacke ist kein Problem. Teflonpfanne, gut, die könnte ich ja statt auf über 300 Grad auf nur 200 Grad erhitzen. Wann wird es denn kritisch? Wo kann der Mensch überhaupt PFAS aufnehmen?
Ja, der Hauptaufnahmeweg sind tatsächlich Lebensmittel normalerweise. Also Lebensmittel wie Fisch, wie Milch, wie Trinkwasser, worüber man die PFAS aufnimmt.
Ja gut, aber Trinkwasser, hast du gesagt, geht ja durch unsere Kläranlagen. Werden da PFAS nicht rausgefiltert?
Also Kläranlagen jetzt für Abwasser, da können viele PFAS nicht effektiv rausfiltern. Für Trinkwasser gibt es teure Verfahren, wo das für manche PFAS möglich ist, also zum Beispiel über Aktivkohle. Das funktioniert aber nur für einen Teil der PFAS. Und einige andere werden darüber nicht rausgefiltert. Dafür muss man dann nochmal teurere Verfahren einsetzen, die nicht standardmäßig in den Trinkwasseraufbereitungsanlagen vorhanden sind.
Ja, dann lass uns doch mal zu den gesundheitlichen Auswirkungen, zu den Risiken dieser Stoffe kommen. Also was wir wissen, dass für gut untersuchte PFAS gezeigt werden konnte, dass sie negative Effekte auf das Immunsystem, den Hormonhaushalt und die Fortpflanzungsfähigkeit haben können. Für die meisten PFAS aber scheint es ja so, dass ihre Gefährlichkeit gar nicht klar ist, weil es ja auch so unheimlich viele verschiedene Formen dieser PFAS-Stoffe gibt. Es gibt allerdings eine sehr, sehr große Studie, die ist in den USA durchgeführt worden, und zwar in West Virginia. Dort hat man 69.000 Menschen untersucht, die in der Nähe eines Chemieparks leben, in dem seit den 50er Jahren PFAS hergestellt werden. Und dort haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass die Konzentration einer PFAS-Substanz, also PFOA, nicht PFAS, sondern PFOA, das scheint, musst du uns gleich nochmal erklären, nochmal eine besondere Form sein, dass in der Bevölkerung das Blut der Teilnehmer, die an dieser Studie teilgenommen haben, 8 bis 6 Mal so viel PFAS oder PFA vorkam wie in der Normalbevölkerung.
Und was heißt das? Also Thorsten hat jetzt gerade die Studie skizziert. Also welche möglichen Auswirkungen hat man da festgestellt?
In der Studie hat man festgestellt, dass es einen möglichen Zusammenhang mit hohen Cholesterinwerten gibt, mit Darmerkrankungen, mit Schilddrüsenerkrankungen und auch mit Hoden- und Nierenkrebs. Aber hier muss man eben darauf hinweisen, dass die Konzentrationen im Blut dort so viel höher waren als in der allgemeinen Bevölkerung.
Das erinnert mich fast so ein bisschen auch an diese ganz bekannten Anwaltsfilme. Die Erin Brockovich ist ja so der bekannteste, den es dazu gab. Aber gibt es ja auch bis heute, wo giftiges Fabrikwasser die AnwohnerInnen krank macht.
Ja, das stimmt. Genau, also zu dem PFAS-Fall in West Virginia gibt es auch so eine Geschichte. Da hieß der Anwalt Rob Billett. Und der hat da nach und nach die Kontamination aufgedeckt. Und es gibt da sogar auch einen Hollywood-Film zu, der heißt Dark Waters. Da wird der Anwalt von Mark Ruffalo gespielt.
Mhm. Aber da geht es ja jetzt tatsächlich um Menschen, die rund um einen Chemiepark gelebt haben. Wir sind ja immer noch bei mir und meiner Pfanne. Und du hast aber trotzdem gesagt, Vorsicht, viele Lebensmittel enthalten auch PFAS, Fisch, ne? Die nehmen das auf übers Wasser. Was gibt es denn noch für Erkenntnisse?
Also was viel diskutiert wird, dass PFAS eben so viel und andauernd verwendet werden und immer weiter in die Umwelt und in Tier und Mensch gelangen und die Konzentrationen eben über lange Zeiträume, dadurch, dass sie nicht abgebaut werden, immer weiter ansteigen. Das heißt, selbst wenn jetzt zum Teil die Konzentrationen unter einem Effekt liegen, irgendwann werden die so hoch sein, dass der überschritten wird.
Kann man denn sagen, was PFAS generell mit dem menschlichen Körper anstellen?
Also Die problematische Eigenschaft, die alle PFAS haben, ist die extreme Stabilität. Mhm. Das ist für alle klar. Und die anderen Eigenschaften unterscheiden sich von PFAS-Substanz zu PFAS-Substanz. Also es gibt manche, die sind eher im Wasser, verbreiten sich über das Wasser gut. Andere reichern sich eher in Organismen an. Deswegen kann man nicht so eine generelle Aussage machen. Aber für bestimmte PFAS sind eben die negativen Auswirkungen gezeigt worden, die wir eben diskutiert haben.
Und was ich noch gelesen habe, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation sich jetzt auf den Weg gemacht hat, wirklich herauszufinden, inwieweit die PFAS krebserregend sind oder nicht. Denn das wird ja zum Teil auch noch sehr kontrovers diskutiert.
Genau, es gibt da Studien, die unterschiedliche Ergebnisse haben. Und aktuell bewertet eben die Internationale Agentur für Krebsforschung 2 Substanzen. Von den mehreren tausend.
Und diese 2 Substanzen, wo sind die drin? In meiner Pfanne? Oder ist die Industrie inzwischen auch schon so weit, dass bestimmte PFAS ausgetauscht werden oder dass die teilweise gar nicht mehr so stark, ich nenne es mal, verbaut werden, wie es vielleicht früher einmal war?
Also wenn du eine Teflonpfanne hast, ist eine der Substanzen, nämlich PFOA, da wahrscheinlich drin enthalten. Die wird nämlich eingesetzt, um Teflon herzustellen. Aber die Hersteller sind immer mehr auf Ersatzstoffe gegangen, die aber häufig aus der gleichen Stoffgruppe kommen, also auch PFAS sind.
Ich gehe davon aus, dass du keine Teflonpfanne mehr hast.
Nee, ich habe tatsächlich inzwischen eine Keramikpfanne.
Wollen wir mal auf die Verbreitung kommen. Es gibt eine ziemlich gute europäische Recherche zu PFAS. Da kann ich auch mal ganz kurz Werbung machen für meine KollegInnen vom NDR. Die haben damals eine europaweite Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen Medien gemacht und haben dann versucht, mal Orte zu identifizieren, an denen PFAS gefunden wurden, um so mal eine Idee von einer Dimension zu bekommen. Eigentlich ganz ähnlich wie das, was du auch mit der Arktis gemacht hast, um halt mal so zu schauen, wo tauchen denn diese Stoffe überhaupt auf? Und das ist ganz interessant. Gut 2000 Orte sind sogenannte Hotspots, also sowas, so Stichwort Chemiepark oder so, wo PFAS tatsächlich auch in der Umwelt sind, die dann auch schädlich sind. In 300 Orten, also 300 Orte liegen davon in Deutschland. Besonders betroffen scheint der Südwesten zu sein. Woran liegt das? Also woher kommen diese Hotspots?
Also im Südwesten von Deutschland gibt es 2 große, sehr bekannte Hotspots. Und zwar gibt es einmal in Bayern einen großen Chemiepark, der zu den großen in Europa gehört, wo PFAS hergestellt werden. Und der andere Fall ist ein Kontaminationsfall in Baden-Württemberg. Da wurden vermutlich mit PFAS verunreinigte Papierschlämme als Dünger auf Felder aufgebracht. Mhm. Und dadurch ist dann ein riesiges Areal verunreinigt. Und das geht eben nach und nach ins Trinkwasser und kontaminiert da die Region.
Ich habe mal geschaut, in Europa gibt es ja mehrere solcher Flächen, nicht nur in Deutschland. Und wenn man all diese Flächen sanieren würde, also würde sie säubern, dann bräuchte man allein 16 Milliarden Euro, um diese kontaminierten Fläche wieder zu reinigen.
Ja, das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen interessant, wenn man das den Gewinnen, die mit PFAS gemacht werden, gegenüberstellt. Die sind nämlich im Verhältnis dazu deutlich geringer. Und ich meine, die Gewinne landen ja letztendlich bei der Industrie, aber für die Kosten muss die Gesellschaft letztendlich aufkommen.
Okay, lass uns einmal dann auch weitergehen und schauen sozusagen, was kann man denn tun, bevor wir das machen? Du weißt, ich hänge an meiner Pfanne und an meinem Fisch, den ich auch wahnsinnig gerne esse. Denn ganz ohne PFAS scheint es ja nicht zu gehen. Was sind denn so tolerierbare Mengen, die man pro Woche aufnehmen kann? Also muss ich jetzt meine Pfanne ausmisten? Darf ich nur noch 2-mal Fisch essen? Also gibt es Grenz- oder Richtwerte?
Ja, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat für Europa sogenannte tolerierbare wöchentliche Aufnahmemengen festgelegt. Man geht davon aus, dass wenn man unter dieser Aufnahmemenge pro Woche liegt, dass dann keine negativen Auswirkungen erwartet werden. Letztes Jahr wurde sich in Deutschland mal genauer angeguckt, die verschiedenen Fische und was die so für PFAS-Konzentrationen haben und ob man damit dann unter oder über dieser tolerierten wöchentlichen Aufnahmelänge liegt. Und da gab es große Unterschiede von Fischart zu Fischart. Seelachs, Thunfisch und Pangasius waren eher nicht so belastet. Das heißt, hier konnte man problemlos bis zu 3 Fischmahlzeiten pro Woche essen. Aber es gab eben auch andere Fischarten, zum Beispiel barschartige Fische, wo man eben schon mit einer Mahlzeit pro Woche diese Aufnahmemengen deutlich überschritten hat.
Wir haben es ja eben schon angesprochen. Lass uns einmal weitergehen zum Thema Regulierung. Also was wird getan? Eine Sache hast du ja gesagt, es gibt schon Ersatzsubstanzen, die die Industrie auch benutzt. Aber Muss es denn nicht noch mehr werden? Weil, was du gesagt hast, das ja, macht ja schon Sorgen, ne? Also Stichwort, das reichert sich in Fashion an, das reichert sich in der Umwelt an und auch so eine Art schleichende und schleppende Anreicherung dadurch, dass PFAS sich einfach immer weiter über das Trinkwasser zum Beispiel oder über das Grundwasser verbreiten. Was wird denn für Deutschland erwartet? Wie will man denn da weitermachen mit den PFAS?
Also bisher wurde ja immer Einzelsubstanz für Einzelsubstanz reguliert. Und wenn man das weitermacht, dann braucht man Jahrzehnte, also weil das eben so viele PFAS sind. Und deswegen wurde jetzt auf europäischer Ebene vorgeschlagen, dass man einfach die gesamte Stoffgruppe der PFAS reguliert.
Okay.
Das bedeutet, dass man eben davon ausgeht, alle sind so schwer abbaubar, alle haben diese schädlichen Auswirkungen. Deswegen reguliert man die gesamte Stoffgruppe und eben nicht mehr Einzelsubstanz für Einzelsubstanz.
Oh, da kann ich mir aber vorstellen, dass nicht alle mit diesem Vorschlag zufrieden sind, besonders die Industrie. Und da muss man vielleicht auch mal eine kleine Lanze für die Industrie brechen. Vielleicht ist es sogar eine große Lanze, denn es gibt ja auch Bereiche und Stoffe, gerade für grüne Technologien, wo man derzeit auf PFAS scheinbar noch nicht verzichten kann. Ich denke da an Windkraftanlagen oder an Photovoltaikpaneele. Auch Medizinprodukte und chirurgische Materialien sind zum Teil auf PFAS. Also da will man ja und kann man vielleicht auch gar nicht drauf verzichten. Stecken wir da in einem Dilemma?
Ja, da bin ich voll bei dir. Also man kann in bestimmten Bereichen nicht von heute auf morgen PFAS ersetzen. Aber in diesem Regulierungsvorschlag sind ganz lange Übergangsregelungen und Ausnahmeregelungen vorgesehen. Das heißt zum Teil bis zu 13 Jahre. Und in der Zeit können wahrscheinlich Alternativen entwickelt werden. Das heißt, hier gibt es wirklich Ausnahmen für bestimmte Bereiche.
Und vielleicht schafft das ja auch einen Ansporn, ne? Wenn so ein Verbot erstmal verhängt wird oder zumindest diskutiert wird. So motiviert das vielleicht auch Forschende zu sagen, ey, wir müssen schnell Ersatzstoffe erfinden und auf den Markt bringen, die weniger problematisch sind.
Ja, das ist ein unglaublicher Innovationsmotor. Also seitdem dieser Regulierungsvorschlag auf dem Tisch ist, ist so viel an Alternativen geforscht worden wie vorher noch nie. Aber ich denke, da wird wirklich auch viel noch in den nächsten Jahren kommen.
Aber ist es nicht so, ich sag mal, wie bei ganz, ganz vielen Umwelt- und auch Klimaschutzmaßnahmen nach dem Motto, ja, wir können ja hier in Deutschland viel machen, aber wenn die USA oder China oder wenn die ganze Welt nicht mitzieht, was bringt's uns dann? Also reicht es denn, wenn wir hier in Deutschland oder in Europa diese PFAS stärker regulieren?
Natürlich ist da vor allen Dingen dann auch Outsourcing ein Problem, dass dann eben die Substanzen woanders produziert werden. Und global gesehen ist letztendlich dann kein Unterschied, ob sie von dort aus in die Arktis gelangen oder von Europa aus. Aber man merkt, dass auch immer mehr Hersteller das Ganze in Frage stellen. Also zum Beispiel ist jetzt einer der größten PFAS-Produzenten, 3M, der will Ende 2025 die PFAS-Produktion weltweit einstellen. Also da scheint schon auch ein Umdenken stattzufinden.
Und nochmal zurück zu den Stoffen, die bereits in der Umwelt sind. Wir haben ja gesagt, die Stoffe sind extrem langlebig, deswegen heißen sie ja auch Forever Chemicals oder Ewigkeitschemikalien. Werden wir die irgendwann nochmal los? Also die Stoffe, die bereits schon im Umlauf in der Umwelt kursieren?
Also die Stoffe, die schon in der Umwelt sind, die werden da auch für Jahrhunderte verbleiben. Sie werden sich anders verteilen, zum Beispiel von Küstenregionen ins Meer und in tieferen Ozean transportiert werden. Das wird so ein Zyklieren sein, aber sie verbleiben in der Umwelt. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass wir nichts machen können. Wir können halt aufhören, die Substanzen weiter in die Umwelt zu geben. Wir können an Techniken arbeiten, Wasser aufzureinigen. Und wir können an Alternativen forschen.
Okay, das wäre jetzt auch gleich nochmal meine Frage gewesen. So, was können denn normale Menschen, also wie Thorsten und ich zum Beispiel, tun, um in unserem Alltag ja PFAS zu vermeiden? Ich habe schon ein bisschen den Verdacht, muss ich meine Rührei-Pfanne ausmisten?
Also ich meine, wenn man Sachen hat, gilt eigentlich immer, dass es nachhaltiger ist, wenn man sie eben so lange behält, bis sie wirklich zu ersetzt werden müssen.
Mhm. Also es verkratzt in dem Fall, sollte man die dann? Es gibt ja so diese Weisheit nach dem Motto, ah, wenn Kratzer in der Teflonpfanne sind, ne?
Ja, wenn sie sehr zerkratzt, sollte man sie zum Beispiel austauschen. Oder wenn eine Outdoor-Jacke einfach ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Solche Sachen. Und dann kann man inzwischen wirklich auch nach Alternativen zu PFAS als Verbraucher gucken. Also zum Beispiel in Outdoor-Läden kann man eigentlich ohne Probleme nachfragen, ob PFAS in den Jacken enthalten sind oder nicht. Und dann eben das nächste Mal eine nehmen, die keine PFAS hat.
Sind die denn genauso gut, diese Jacken? Ich bin ja leidenschaftlicher Segler und ich liebe diese Outdoor-Kleidung. Und ich glaube, jeder Wassersportler und jeder Wanderer auch, der steht natürlich total auf diese Superjacken, die einem ermöglichen, bei Wind und Wetter draußen zu sein. Sind die denn genauso gut?
Ich muss sagen, ich war auch erst skeptisch. Ich hatte meine erste PFAS-freie Outdoor-Jacke vor 7 Jahren, glaube ich. Und die war noch nicht so gut wie die Vorgänger. Aber jetzt habe ich die zweite und die ist super gut. Also da hat sich viel getan in der letzten Zeit. Und ich glaube, da gibt es inzwischen wirklich gute Alternativen.
Also es lohnt sich tatsächlich, wenn man im Outdoor-Laden ist, einmal nachzufragen und auf Etiketten zu gucken, ne, zu schauen, ist die Marke PFAS-frei. Wenn du dir jetzt ein neues PFAS-Projekt aussuchen kannst oder vielleicht bist du sogar schon dran, an dem du gerne arbeiten würdest, was wäre das denn?
Das geht in zwei Richtungen. Ich würde mit unseren Methoden einmal gerne dazu beitragen, noch Schadensfälle weiter aufzuklären, also damit zu helfen, was für PFAS sind da wirklich in der Umwelt, wie kann man den Schadensfall beschreiben, wie kann man ihn lösen. Und dann andererseits würde ich auch gern mitforschen an Alternativen. Also wir haben bei uns im Zentrum ganz viel Materialforschung, wo es auch in Richtung erneuerbare Energien geht, Brennstoffzellen zum Beispiel, wo PFAS klassischerweise eingesetzt werden und wo eben Zusammenarbeit ganz spannend ist, um Alternativen zu finden.
Ja, wunderbar. Dann müssten wir jetzt eigentlich Geld holen beim Bundesforschungsministerium, weil das hört sich nach einem tollen Plan an und der Hanna ganz, ganz viel Geld besorgen. Also wir drücken dir wirklich alle Daumen, dass du das Geld dafür zustande bringst oder sich tolle, spannende Kooperationen ergeben. Vielleicht trägt ja auch dieser Podcast ein Stück weit dazu bei, dass jemand aus der Industrie oder aus der Wissenschaft uns hört und sagt, Mensch, das hat uns gut gefallen, das war richtig spannend. Wir kontaktieren einfach Hanna direkt. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Ihr könnt uns einen Kommentar geben, wie es euch heute gefallen hat. Oder vielleicht habt ihr Tipps und Anregungen für weitere Themen. Vergebt uns einfach ein paar Sterne. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Ihr könnt uns direkt per E-Mail erreichen unter
presse@herion.de. Dann vielen Dank dir, liebe Hanna. Tschüss.
Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute, Hanna. Viel Erfolg.
Ich lese uns noch raus. Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.
Das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt bei der Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung. Und wir gehen jetzt eine Pfanne kaufen.